Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. Mehr Publikum bei Sportveranstaltungen in Schleswig-Holstein. Stadionallianzen für weniger Fangewalt im Fußball von Nordrhein-Westfalen und Kritik von der Bundesregierung an der Hinrichtung eines Ringers im Iran. Das sind drei unserer Themen heute Abend. Zuerst aber DFB-Pokal, erste Runde und ein 5:0-Sieg von Borussia Dortmund bei Drittligist MSV Duisburg. Armin Lehmann berichtet.
Den Schlusspunkt, den setzte einer, der so lange wieder mal verletzt war. Seit Februar war er nicht dabei, Marco Reus. Er war keine 10 Sekunden auf dem Platz. Da bekam er einen Freistoß zugespielt, war frei vor dem Torwart und schob ihn ganz cool und lässig rechts unten ins Eck. Das war dann das 5:0 für Borussia Dortmund in einem einseitigen Spiel, in dem der MSV Duisburg vielleicht in den ersten 5 Minuten so ein bisschen frech mitspielte und dann die zwei jungen Engländer Jadon Sancho und Jude Bellingham, der Neuzugang, schon recht früh für klare Verhältnisse und ein 2:0 sorgten kurz vor der Pause. Hazard mit dem 3:0, da hat es vorher noch eine rote Karte für einen Duisburger Abwehrspieler gegeben. Witzel fälschte dann kurz nach der Pause einen Freistoß ab, das war das 4:0 und den Schlusspunkt, den setzte Marco Reus.
Als zweiter Erstligaverein nach Hertha BSC ist Arminia Bielefeld in der ersten Pokalrunde ausgeschieden. Der Aufsteiger hat 0:1 bei Rot-Weiß Essen verloren. Torschütze für RWE Simon Engelmann.
Man muss immer seine Chance haben. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir unsere Chancen kriegen. Und wenn wir kompakt stehen, dem Gegner schwer machen, verteidigen mit allen Mann, wird es auch für die schwer, hier zu Chancen zu kommen. Das haben wir super hingekriegt und, glaube ich, dann verdient gewonnen.
Neuer Trainer, altes Ziel. Der Hamburger SV will wieder was werden im deutschen Fußball. Mit einer Vorstellung wie im Pokal wird daraus aber nichts. 1:4 hat der Zweitligist Hamburg bei Drittligist Dresden verloren. Jan Günther berichtet.
Dresden zwang die Hamburger früh zu Ballverlusten und lag durch Treffer von Stark und Becker schon nach einer guten Viertelstunde 2:0 vorne. Dynamo angetrieben von 10.000 Fans im Rudolf-Habich-Stadion. Als der Gastgeber dann in der 53. Minute durch der Ferne auf 3:0 stellte, war das Spiel aus Sicht des HSV eigentlich schon gelaufen. Dem Treffer zum 1:3 durch den eingewechselten Onana in der 89. Minute folgte in der Nachspielzeit noch ein Dresdner Elfmetertor durch Mai. Der HSV verliert also beim Trainerdebüt von Daniel Thun mit 1:4 und ist damit schon raus aus dem DFB-Pokal.
Und das gilt auch für Würzburg. Die Kickers haben im Zweitliga-Duell 2:3 gegen Hannover 96 verloren. Während bei diesem Spiel wegen der Corona-Pandemie kein Publikum zugelassen war, durften in Duisburg und Essen bis zu 300, in Dresden 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein. Das zeigt, der Komplettausschluss des Publikums erbröckelt längst dahin. Und das gilt auch für Schleswig-Holstein. Dort hat die Landesregierung heute beschlossen, dass ab Freitag bis zu ein Viertel aller Plätze in Sportstätten besetzt werden darf. Was das für die verschiedenen Clubs im Norden bedeutet, dazu Johannes Kulms.
Geht es nach der Zahl der Spitzenclubs, dann ist in Schleswig-Holstein der Handball die Sportart Nummer 1. Doch wegen der Corona-Pandemie bleiben die Hallen in Kiel und Flensburg den Zuschauern verschlossen. Auch das Champions-League-Spiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem polnischen Meister aus Kielce wird an diesem Mittwoch vor leeren Rängen ausgetragen. Doch mit dem kommenden Wochenende wird sich das ändern, denn dann dürfen die Vereine wieder bis zu 25% der Plätze für Zuschauer freigeben. Für die Handball-Bundesligisten ein Hoffnungsschimmer. Schließlich sind sie viel stärker auf die Zuschauereinnahmen angewiesen, als es etwa im Fußball der Fall ist. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther begründete die von seiner Regierung beschlossenen Lockerungen auch mit den niedrigen Infektionszahlen im hohen Norden. Der CDU-Politiker sagte dem Deutschlandfunk:
Auch beim Handball müssen Hygienekonzepte eingehalten werden, müssen Abstandsregelungen befolgt werden. Die Hygienekonzepte, die ich kenne, sehen, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können, auch eine Maskenpflicht vor.
Die Lockerungen gelten nicht nur für den Handball, sondern für alle Profi- und Amateurvereine in sämtlichen Sportarten in Schleswig-Holstein. Bisher waren beim Fußball maximal 500 Zuschauer erlaubt, nun können auch dort bis zu 25% der Tickets verkauft werden. Als erster Profiverein aus dem Norden wird am Samstag der VfB Lübeck den 1. FC Saarbrücken zum Drittliga-Duell im wieder etwas mehr gefüllten Stadion empfangen. Am Sonntag trifft dann Zweitligist Holstein Kiel auf Bundesliga-Absteiger Paderborn. Theoretisch dürften 3.758 Fans in Kiel dabei sein.
Morgen beraten die Bundesländer dann, ob sie sich bei der Rückkehr des Publikums auf eine gemeinsame Linie einigen können, vor allem mit Blick auf den Fußball. Wie fest der Fußball mit der Rückkehr vieler Fans rechnet, darauf deutet ein Termin heute in Dortmund hin. Dort haben das nordrhein-westfälische Innenministerium und die neuen Bundesligisten sogenannte Stadionallianzen beschlossen. Ziele: die Polizei entlasten und weniger Gewalt im Stadion. Dass ausgerechnet die Fans nicht eingeschlossen wurden, sorgt für Kritik an diesen neuen Allianzen. Thorsten Poppe berichtet.
Fast wie ein Festakt sind heute die sogenannten Stadionallianzen gegen Gewalt im Deutschen Fußballmuseum zelebriert worden. Nordrhein-Westfalens Polizei und die dort ansässigen Bundesliga-Vereine wollen die Sicherheit im Zusammenhang mit Fußballspielen nachhaltig erhöhen. NRW-Innenminister Herbert Reul hat dafür mit den neuen Clubvertretern die entsprechenden Vereinbarungen unterzeichnet.
Gemeinsame Bewertung von Gewalt, gemeinsame Distanzierung, auch wenn sowas öffentlich passiert. Also einfach auch gegenüber den Fans erklären lassen, Polizei und Vereinsführung, die bewerten das gleich.
Die Idee ist nicht neu. Stadionallianzen gibt es schon seit 2017 in Baden-Württemberg mit dem primären Ziel, Polizei in den Stadien zu reduzieren. Schon in der Saison 2018-2019 konnten damit 4.500 Polizeieinsatzstunden in den ersten drei Ligen eingespart werden, schreibt die Deutsche Fußballliga dazu auf ihrer Webseite. Zudem ergänzt die DFL:
Den Kern der Stadionallianzen bildet eine intensivierte, spieltagsbezogene Zusammenarbeit von Clubs, Fanprojekten und der Polizei. Vor allem zwischen entscheidungsbefugten Verantwortlichen, die vor, während und nach einem Spiel gemeinsame Entscheidungen treffen und diese auch nach außen gemeinsam tragen.
In Baden-Württemberg sind an den Stadionallianzen also auch die Fanprojekte der Vereine beteiligt, was in Nordrhein-Westfalen aber jetzt nicht der Fall ist. Patrick Arnold von der Landesarbeitsgemeinschaft der NRW-Fanprojekte erklärt sich das so.
Ich denke, Fanprojekte sind hier bewusst auch außen vor gelassen worden, denn einige Punkte innerhalb des Konzeptes würden von Fanprojekten mit Sicherheit anders gesehen. Und von daher kann ich auch nachvollziehen, dass wir da als Bedenkenträger nicht involviert worden sind.
Auch die Fanhilfen in NRW kritisieren die Stadionallianzen und erwarten verstärkte Kriminalisierung von Fußballfans. Für Innenminister Herbert Reul sind die Stadionallianzen allerdings ein erster Schritt, um Gewalt im Stadion vorzubeugen, vor allem wenn die Fans dorthin zurückkehren.
Klar, wo keiner im Stadion ist, kann sich auch keiner prügeln. Aber vorher war das wirklich ein Riesenproblem und die öffentliche Debatte über Bezahlen für Fußball, Polizeieinsätze ist ja uralt. Wir wollten mal weiterkommen und ich wollte aus dieser elenden Debatte Bezahlen herauskommen.
Doch wie sensibel das Thema ist, zeigen die Inhalte der Vereinbarung. So sollen sich die Clubs zum Beispiel von Spruchbändern aus der Kurve distanzieren, selbst wenn die strafrechtlich relevante Schwelle nicht überschritten worden ist. Wann dies der Fall sein könnte, legt die Allianz aber nicht konkret fest. Für Patrick Arnold von der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte in NRW ein fatales Signal an die organisierten Fanszenen.
Für die Fans sind die Einschnitte durch dieses Papier auf jeden Fall gravierend. Das wird dann am Ende für die Vereine, aber sicher auch für die Fanprojekte schwieriger in der Kommunikation mit aktiven Fußballfans.
Stadionallianzen in NRW, Thorsten Poppe berichtete. Anderes Thema. Es geht um den ehemaligen Fußballnationalspieler Christoph Metzelder. Gegen ihn ist beim Amtsgericht Düsseldorf eine Anklage der Staatsanwaltschaft eingegangen. Verdacht: Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Schriften. In einem heutigen Beschluss des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf steht, dass Metzelder im Laufe der Ermittlungen geständige Einlassungen gemacht habe. Peter Hild berichtet.
Christoph Metzelders Anwälte wollten mit einem Eilantrag vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht verhindern, dass das Amtsgericht weiterhin Auskunft über seine Anklage und die konkreten Tatvorwürfe geben darf. Das Gericht lehnte den Antrag jetzt unter anderem mit der Begründung ab, dass Metzelder prominent sei und sich im Zuge der Ermittlungen zu den Vorwürfen eingelassen habe. Im schriftlichen Bescheid des Gerichts ist wörtlich von einer geständigen Einlassung die Rede. Ob der Ex-Profi die ihm vorgeworfenen Taten nun ganz oder teilweise eingeräumt hat, ist jedoch unklar. Weder ein Anwalt von Metzelder noch eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft wollten die Formulierung auf WDR-Anfrage näher kommentieren oder einordnen. Klar ist aber, für Metzelder gilt bis zu einer möglichen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Dem früheren Nationalspieler wird unter anderem die Verbreitung kinderpornografischer Schriften in 29 Fällen vorgeworfen. Die Ermittlungen hatten vor gut einem Jahr begonnen, unter anderem waren Büros und Metzelders Wohnhaus in Düsseldorf durchsucht und rund 300 Bilddateien auf seinem Handy sichergestellt worden.
Alle Appelle in Richtung Iran waren vergebens. Am Wochenende ist dort der Ringer Navid Afkari hingerichtet worden. Kritik an der Vollstreckung des Todesurteils kommt unter anderem von der Bundesregierung. Aus Berlin, Jim Bob Nikschas.
Politiker und Sportler aus aller Welt hatten sich vergeblich für eine Begnadigung des 27-Jährigen eingesetzt. Ihm war vorgeworfen worden, bei einer Demonstration vor 2 Jahren einen Sicherheitsbeamten getötet zu haben. Vom Auswärtigen Amt in Berlin heißt es, man sei entsetzt darüber, dass die Todesstrafe gegen Afkari im Iran vollstreckt wurde. Die Vorwürfe, dass er durch Folter dazu gebracht worden sei, ein Geständnis abzulegen, nehme man sehr ernst. Es habe erhebliche Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens gegeben. Auch die Bundesregierung habe sich mehrfach für die Aussetzung des Todesurteils eingesetzt.
Das war Sportaktuell an diesem Montagabend. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Abend noch.